BR Heimat lesen.
Es ist gerade um die Vesperzeit, als die Schirmoserin mit ihrem Fuhrwerk und ihrer Begleiterin daheim anlangt. Ihr Sohn, der Franz, steht eben mit Rosalie unter der Haustür und lacht und scherzt und bettelt um eine kleine Gunst, als der Schimmel gemächlich in den Hof trabt. Da will der Bursch eilends hin und seiner Mutter beim Ausspannen helfen, aber auf halbem Wege bleibt er stehen und starrt in den Wagen, in dem er murmelt: »Jessast Marei, was möcht denn die da?« Doch die Schirmoserin lässt ihm nicht viel Zeit zum Sinnieren. Sie schwatzt ihm mit schier unnatürlicher Lebhaftigkeit von den Ferkeln vor, von ihrem Besuch und vom Marei. Indes Rosalie einen unsicheren Blick auf die Reisertaler Tochter wirft und danach eilends wieder ins Haus geht und sich eine Arbeit sucht. Draußen sagt grad der Franzl ein wenig hölzern: »So, hast ihn's auch mal heimgesucht, Marei?« Worauf ihm seine Mutter ins Wort fällt: »Das siehst ja! Red der Bub noch dumm daher! Hol für lieber ein bissl aus dem Wagel raus! Stehst da wie ein Hetzerner Wandheiliger und rührst dich nicht!« Das Marei lacht hell und geziert und meint dann: »Lass nur, Franzl, ich komm schon allein's auch runter auf den Boden. Hinab geht's leichter wie herauf.« Die Schirmoserin tut wichtig: »Ja, ja, hat die ihm schon. Aber so ein bravs Madel wie du braucht nicht von oben kommen zu rin. Das kommt so lang's lebt allbei noch besser auf. Gar, bald sich einmal einen nimmt, der wo rechtschaffen ist, einen braven Mond, einen richtigen Bauern, der nachher auch noch so viel goldene und silberne Pflasterstor auf der Seite hat, dass er, wenn's grad nötig ist, ein paar Löcher zumachen kann, durch die der Hof etwa runterrutschen kann.« Ihr Sohn hat derweil das Marei ruhig allein aus dem Wagen steigen lassen. Nun sagt er bloß kurz: »Weiberquasch«, und weist danach den Schimmel in den Stall. Die alte Großmutter las eben droben in ihrer Kammer still in ihrem Andachtsbuch. Da sie aber ihre Tochter kommen hört, steht sie so rasch, als es ihre alten Knochen erlauben, auf und begibt sich hinab zu ihr und der Hochzeiterin. Schöne Reden kreuzen sich wieder, die Schirmoserin gießt dem Marei ein Glas Met ein und die Alte kann das schöne Haar, das frische Rot des Gesichts und das hübsche Blau des Gewandes von dem Meidl nicht genug bewundern. Bald ist das Gespräch da, wo man es haben will, und man begibt sich hinauf in das obere Stockwerk des Hauses. Nur der, den's eigentlich angeht und der, dem's recht sein muss, dass eine Reisertaler Tochter Schirmoserin wird, die beiden sind nicht da. Der Bauer selber ist mit seinen Leuten auf dem Feld. Franz aber hat sich lautlos aus dem Stall davongemacht und sitzt nun hinter dem Holzschupfen, wo er etwas am Sattelzeug der Rösser flickt. So kommt es, dass die Schirmoserin mit ihrer Mutter ganz allein für die Unterhaltung Mareis sorgen muss und dass sie nicht Zeit hat oder auch gar nicht daran denkt, für die Leute zu kochen. Die Schirmosertöchter sind gleich den anderen auf dem Felde und es möchte wahrscheinlich übel aussehen mit der Abendsuppe für Mensch und Vieh, wenn nicht Rosalie trotz ihres seltsam unruhigen Gemüts für den Rest des Tages die Bäuerin machte. So aber versorgt sie wieder den Stall, trägt die Eier ab, sperrt die Hühner ein und richtet danach den Mehlschmarren und den Apfeltauch. Ihre Mutter, die Rätin, liegt derweil droben in ihrer Stube schwer gichtkrank und wird von Tante Adele gepflegt. Das heißt, die Schwägerin braucht alle ihr zu Gebote stehenden Mittel, um die Rätin davon zu überzeugen, dass doch alles in der Welt so kommen werde, wie es eben vorbestimmt sei. Man könne höchstens im Fall, dass es sich um irgendein Glück drehe, dies Glück ein wenig korrigieren. Und dies tue sie auch, fügt sie in bestimmtem Tone bei, trotz aller Zustände und allen Sträubens der Schwägerin. Mittlerweile wird es Abend. Das Gesinde kommt hungrig heim, setzt sich an den Tisch und der Schirmoser pfeift seinem Eheweib und Franz zum Essen. Rosalie trägt wie mittags selber das Essen auf und sagt genau, wie sie es gewohnt ist von der Schirmoserin: »Vater, du beten, o kriegt is!« Und da die Bäuerin endlich daran denkt, dass es Essenszeit ist, da sie sich durch den Pfiff des Bauern plötzlich wieder in die Wirklichkeit des Alltags versetzt sieht, nachdem sie sich den ganzen Tag in ihre ehrgeizigen Pläne hineingesponnen hatte, Da findet sie drunten in der Essstube bereits alles einträchtig beieinander sitzend, mit vollen Backen essend und sich lustig unterhaltend. Und Franz, für den sie eben die Hochzeiterin zur Tür hereinbringt, sitzt lachend neben der Stadtjungfer und tut, als wäre er seit Jahr und Tag mit ihr verheiratet. Und er selber, der Schiermoser, er sitzt zur Rechten dieses Weibsbildes, lobt ihre Kochkunst, ihre Tüchtigkeit und sagt vor dem ganzen Gesinde: »Gut hast dei Sach gemacht, Bäuerin, da brauchen wir die Alt gar nimmer, bis du allerbei da bleibst.« So eine Niedertracht! Wie mag's dem Marei zumut sein? Aber die lässt sich nichts anmerken.
»Aha, ist's schon«, sagt sie bloß. »Boys erlaubt is, nachher gib mir auch ein wenig zuber.«
Und damit geht sie mit der Schiermoserin, die vor Wut ganz blaurot im Gesicht wird und gar keine Worte mehr findet, in die Stube. Rosalie beeilt sich, noch zwei Löffel aus der Tischlade zu nehmen und sagt:
»Ruckt's zusammen da drent und lasst's mir auch hin, dass sich der Besuch und Bäuerin auf ihren Platz hier sitzen können.«
Aber der Franz befiehlt ihr ganz energisch: »Du bleibst, wo's bist«, und lässt sie nicht von seiner Seite. Der Schiermoser dreht sich halb um auf seinem Sitz, schaut auf die Reisertaler Tochter und sagt:
»Ja, was ist das? Marei, hock dich nur zu, Marei, ist schon noch Platz auf der Bank.«
»Auf die Bank zu dem Dienstvolk lässt er sie sitzen.« Die Schiermoserin droht, der Schlag zu treffen. Und sie kann nicht anders, sie muss sich dreinmischen.
»Freili, auf Bank, nix da. Marei sitzt sie neben Franzl, dass das weißt. Sommerfrischlerin kehrt er so nicht an dich her.«
Leider hat ihre Rede gar keinen Erfolg, außer diesem, dass Franz erwidert:
»Wer kocht hat, isst auch mit. Und wenn ich neben meiner sitzen lass, der sitzt neben meiner. Geh, Marei, du hast schon noch Platz da neben der Liesel.«
Freilich hat sie dort auch Platz. Mit süß-saurem Lächeln beteuert sie es. Aber gut machen kann er diesen Fehler nie mehr. Und wenn sie 10-mal Schiermoserin werden sollte. Nachtragen wird sie es ihm, solange er lebt, dass er sie einer städtischen zulieb auf den Gesindeplatz genötigt hat, grad an dem Tag, an dem sie gekommen war, sich und ihre Geldsäcke ihm anzutragen. Dasselbe denkt auch die Bäuerin. Und es ist ihr unmöglich, auch nur einen Bissen zu genießen, schon weil es die da gekocht hat. Dass der Alte auch noch mittut bei der Lumperei. Aber Gnade Gott, dem wird sie es heute Abend schon hinsagen. Der kriegt seinen Landler, der Rüppel, der Tropf der Eude.
»Geh weiter, Marei«, sagt sie sehr freundlich zu ihr. »Geh mit mir aus, nachher kochen wir ihn selber ebs. Wer zuerst recht ebs gescheit sei, was die zusammen gekocht haben.«
Doch leider geht es ihr auch mit dieser Rede nicht sonderlich gut. Denn einstimmig wird ihr von allen, ja sogar von den Töchtern, versichert, dass man noch nie einen so guten Schmarren gegessen hätte. Und dann will Marei plötzlich gern da sitzen bleiben, nimmt den Löffel zur Hand und versucht die Kunst dieser Person, die alle miteinander rein verhext hat. Ja, Marei betrachtet es plötzlich als eine heilige Mission, Franz wieder aus dem Bann dieses Weibsbildes zu erlösen. Und sie beginnt damit sofort, indem sie sagt:
»No, horklig seid sie's nicht. Bei uns daheim isset man an solchen Schmarrn nicht. Bei uns wird er schon besser gemacht. Wer hat denn den gekocht?«
Jetzt wird es wohl kommen, das, was ihr und der Schiermoserin Musik in den Ohren ist. Aber nein, es kommt nicht. Denn Franz sagt ganz kurz und sachlich:
»Das ist gleich, wer ihn gekocht hat. Ins schmeckt er. Wie das z'nächst kocht, das ist uns gleich.«
Und der Schiermoser isst gerade jetzt, als hätte er schon seit 3 Tagen nichts mehr gehabt, und sagt dabei:
»Ich weiß nicht, mir schmeckt er recht gut, recht gut. War is?«
Freilich, Rosalie fühlt sich nicht wohl in dieser Stunde. Aber rings sieht sie Mienen, die ihr wohlgewogen zulächeln. Sie spürt den Druck der Finger des Jungen und hört den Lobspruch des Alten. Da weicht ihr unbehagliches Gefühl doch wieder einem angenehmeren. Immerhin ist sie froh, als der Bauer seinen Löffel ans Tischtuch wischt, das Zeichen zum Aufstehen gibt und das Tischgebet hersagt. Das Geschirr trägt sie nicht mehr hinaus. Sie bittet Barbara, die eine Tochter, darum und begibt sich sogleich hinauf in ihre Stube. Nun erst wird dem Mädchen schwer ums Herz. Dazu macht sich doch eine große Müdigkeit und Abspannung bemerkbar, so dass sie sich kurzerhand entschließt, zu Bett zu gehen. Und also sucht sie ihr Lager auf und gibt keine Antwort mehr, als Franz nach einer Weile unter ihrem Fenster steht und ruft:
»Rosal, Rosal, geh nur ein wenig aus, ich muss da was sagen.«
Aber sie weint ihre ersten heißen Tränen in die Kissen des Schiermoserbetts. Nachdem an diesem Abend das Gesinde Feierabend gemacht und auch der Schiermoser sich auf die Hausbank gesetzt hat, tritt die Reisertaler Tochter hinter der Schiermoserin aus der Kuchel und vors Haus. Und die Hausfrau nötigt sie, doch neben dem Bauern auf der Bank Platz zu nehmen, bis der Franzl mit seinem Tagwerk fertig wäre und auch käme. Aber Marei äußert plötzlich sehr bestimmt den Wunsch, sie möchte doch lieber heute noch nach Haus.
»Ich weiß, die Mutter braucht mich«, sagt sie, »und da ist mir da nicht extra gut woanders. Und das, was du mir zeigen hast wollen, das hast du mir gesagt. Sonst haben wir ja nichts mehr zu reden miteinander, denk ich. Zwing die Fackei kannst du ja mit dem Vater dann selber aushandeln.«
»Aber um Gottes Willen«, ruft da die Schiermoserin erschrocken aus, »heid noch heimfahren. Kimmst ja in die stockfinster Nacht rein. Na, na, bleib nur bei uns über Nacht. Jetzt hab ich dir dein Bett schon aufdeckt. Und morgen früh muss ich dir eben sagen, was dir Freude macht. Weißt, heint sind Mannsbilder miert und Weibsbilder zwider. Aber morgen ist er jetzt frisch und lustig, da könnt ihr ihn nachher auch ein wenig unterhalten miteinander.«
So und auf ähnliche Weise sucht sie Marei zum Bleiben zu überreden. Sie stößt ihren Eheherrn wütend in die Seite und flüstert ihm zu:
»Alles dann, zwiderns Mannsbild, red heute halt auch mit, wenn's siehst, dass extra da ist, Marei.«
Der Schirmoser zündet sich die Pfeife an.
»Ich hab kein Fiduz drauf, heint auf die Nacht.«
»Aber so viel kannst du sagen, ob's dir recht ist oder nicht.«
»Mir ist alles recht, was am Burm recht ist. Weil er die Rechte gefunden hat, nachher wird er schon sagen. Nachher kann ich allerweil noch meine Meinigung dazu äußern, ob's mir passt oder nicht.«
Damit bläst er dicke Wolken vor sich hin und schaut geradeaus. Die Schiermoserin zittert vor Zorn. Mit süßen Worten nötigt sie Marei doch noch ein wenig auf der Bank Platz zu nehmen, bis der Franzl mit seiner Arbeit fertig wäre. Aber das Marei hat kein Verlangen danach, sondern besteht auf ihrem Wunsch, sie möchte wieder heim. Nun soll sie wenigstens der Franz heimbringen, denkt die Schiermoserin, der es zumut ist, als stünde sie vor einem Abgrund, in dem all ihre Hoffnungen und Wünsche begraben liegen. Und sie rennt im ganzen Hof herum, ihn zu suchen. Aber als sie ihn endlich in seiner Kammer im Bett findet, kann sie vor Verdruss und Zorn nicht einmal mehr sagen, was sie sagen wollte. Und so geht sie voller Bitterkeit zum Hans, ihrem Knecht, und bittet ihn, dass er das Marei gegen eine extra Mass noch nach Reisertal hinüberbringe. Der murmelt zwar etwas vom Leut und Viech zusammenschinden, sagt, dass er erst morgen früh wieder zurückkäme, und richtet dann scheltend und greinend das Fuhrwerk. Der Abschied ist sehr kühl und frostig, und das Marei schaut nicht einmal zurück, als sie, neben dem Knecht sitzend, dahinfährt. Kaum ist sie aber außer See und Hörweite, da bricht das Wetter bei der Schiermoserin los.
»So, jetzt siehst du hin, es Lackeln, es Abscheiliche. Jetzt habt's in keine Bäuerin. Jetzt kind's mit den ganz stottdrocken weiterhausen von mir aus.«
Da rührt sich der Schiermoser zum ersten Mal, seit er auf der Bank sitzt, und sagt:
»Das war das Gefährliche nur lang nicht. Drosel war mir lieber, wie war's gut, was für eine vorher raust. Lieber, als wär die Betschwestern von Reisertal mal gewiss.«
Die Schiermoserin tut, als drohe ihr der gache Tod.
»Inser heiligs Kreuz, versinden tu das ja noch. Hast schon recht, tu nur so weiter, so gottlos und so modisch. Wirst du schon sehen, wie weit das kimmst.«
Der Schiermoser muss lachen.
»Ich weiß gar nicht, was du hast auf einmal«, sagt er. »Fahrt's mittendrin dahin um ein Schwieger,
und weiß gar nicht, ob der Bus heiraten im Sinn hat. Nachher bringt's das bigotte Weibsbild daher und zuletzt rät's vom Versünden. Und der weiß das tut, versammt's die Hauptsache.
Er muss wieder lachen. Da wird sie stutzig.
Was für eine Hauptsache?
Fragt sie gespannt. Der Bauer schmunzelt.
Siehst, Alte, sagt er, dass du keine von den ganz Gescheiben bist, das hab ich lang gewusst. Aber dass du unseren Buben behirpen möchtest vor der Rosel und dabei lasst die zwei den ganzen Tag allein miteinander arbeiten, dass du so dumm warst, das hab ich doch nicht gemeint.
Die Schirmuserin muss sich setzen und reißt die Augen sperrangelweit auf.
Warum? Wieso? Ist etwa was geschehen?
Fragt sie voller Angst. Aber ihr Eheherr bleibt ganz ruhig.
Was wär geschehen sei, meint er. Weiter gar nichts ist geschehen, als dass die zwei Handelswarns sind. Dass dein Burm 20 Hochzeiterinnen bringen kost, er wird dir jede abweisen, weil er sein enger Kopf aufhat.
Seine Waben unterbricht ihn voller Aufregung.
Ja, und du? Du schaust zu und lässt den Kerl werken, wie er mag? Du rührst dich gar nicht, wenn er die Stadtflucker nimmt?
Der Schirmoser bleibt immer noch ganz ruhig.
Was soll ich mich da lang rühren? Bei der, was will, nachher will er's. Und was er will, das ist selbst rechts. Was er tut, hat Hand und Fuß. Und wenn ich sag, wie ich mir's denk, mir gefällt's das Weibsbild.
Dass wenig Geld hat,
na ja, das sehe ich jetzt wieder.
Aber sind stieß mal lieber, als wäre jede 10 Stunden im Umkreis.
Die Bäuerin meint nicht recht zu hören.
Ja, das kam ja grad außer, als wär, wenn's du selber dabei warst bei dem Handel.
Ich bin nicht da wieder, weil ich's aufrichtig sag.
Alter!
Ja, no. Es muss nicht allerweil nach dem alten Schlag gehen. Ist der auch mal ebs neumodisch saufgekommen. Heiraten Bauernweibsbuhl der Stadtherrn? Warum soll ein Bauernbursch nicht auch einmal ein Stadtfräulein heiraten? Gar so ein richtiges, ordentliches und saubers Leid.
Allmählich ist es der Schirmoserin möglich, das, was in ihr tobt und rast, in Worte zu kleiden.
Ach, so ist's dir, ruft sie aus. A solch einer bist du worden. Du hilfst zu derer Stadtbrut. Und du willst das haben, dass unser Sach in denen einer nicht klauen kommt. Mein Lieber, deine Sach kannst geben, wem du magst, aber das mei, das bleibt mir in meiner Hand, dass das weißt. Und mein Gold kriegt's mir auch nicht, das Weibsbild. Heint noch, wo ich's zurückkomm, heint noch.
Sie kocht vor Zorn. Aber der Schirmoser ist, als wär er von Holz, so ruhig.
Das kost machen, wie's du willst, sagt er gelassen. Die paar tausend Makel machen ihm's Kraut auch nimmer fitter. Der langt mit dem, was ich ihm der Haust hab.
Er hat's der Haust. Und ich nachher? Und meine Arbeit? Und das, was ich verdernt hab von den Sommerfrischler?
Aber damit hat sie sich eine Schlinge gedreht.
Aha, erwidert ihr der Bauer. Sommerfrischler, da zählen's auf einmal mit. Einer Geld hast eingeschoben, wenn's auch ein Stock gewinn ist. Aber ich sag dir was, das mit dein Gold kost machen, wie du magst. Und der Franzl kann da, was er mag. Und ich geh jetzt in mein Bett. Und bei er mir einen Hof bald abnimmt, der Bub, ist mir ganz recht. Ich bin ein so gut Ding alt und miert. Gute Nacht.
Damit verschwindet er im Haus und lässt die Schirmoserin in ihrer Wut und ihrem Schmerz allein. Diese kommt sich vor wie eine, die einen schweren Traum träumt. Sie versucht immer wieder, das Ganze von sich abzuweisen. Aber es geht nicht. Es ist schon so, wie es ist. Sie ist verraten und verkauft von ihren eigenen Leuten. Ihre Töchter kommen ihr in den Sinn. Wenn sie wenigstens die auf ihrer Seite hat, wenn die diesem Weibsbild die Hölle heiß machen. Jawohl, ihre Töchter werden keine städtische dulden auf ihrem Heimatl. Sie springt auf und läuft eilends hinauf in die Dirndlkammer. Die beiden Meideln schlafen schon, aber die Schirmoserin hat keine Ruhe. Sie muss es ihnen noch heute beibringen, dass sie tun, was sie ihnen rät. Darum weckt sie beide noch einmal auf, indem sie jede festrüttelt.
Maridl, Babittei, Geh, lust ein wenig auf. Eh da, es zwei. Ich hab ebs z'rim mit Ink. Merkt's ein wenig auf, all zwei.
Mit vieler Mühe bringt sie die beiden aus dem ersten Schlaf. Die Barbara ist am ehesten munter und fragt erschreckt:
Mutter, was gibt's? Was ist passiert?
Die Schirmoserin bricht in Tränen aus.
Was wird passiert sein? Inser Heimatl gehört nimmer ins. Inser schönes Sach geht dahin.
Die Barbara reibt sich schlaftrunken die Augen.
Ha, sagst, was ist das?
Und die Maridl sagt aus dem Traum heraus:
Wo geht er hin?
Aber die Schirmoserin ist nun mittendrin in ihrem Unglück und Verdruss und jammert und klagt so laut, dass ihre beiden Töchter aus dem Bett springen und endlich etwas Bestimmtes wissen wollen. Denn ihre Mutter redet vom Judas in der Familie, der seine angestammte Heimat verschachert, von der Niedertracht dieser Stadtjungfer, die den Franzl schlau eingefädelt hat, und dass sie, die Schirmoserin, auf und davon gehe, denn die Schand könne sie nicht verwinden ihr Lebtag.
Was für ein Schand? Fragen ihre Töchter gleichzeitig.
Diese Frage steigert den Zorn und Schmerz ihrer Mutter noch um vieles.
Was für ein Schand? Fragen die auch noch. Ist das kein Schand, bei einem der Bub so ein Weibsbild ins Haus einer bringt?
Aber ihre Töchter finden gar nicht, dass die Schande so groß sei. Ja, die Barbara meint sogar, sie würde ganz gern einen Stadtherrn heiraten, wenn einer käme. Dieses dreckige Bauernleben mit seiner ewigen schweren Arbeit wäre ihr schon lange zuwider. Und die Maridl gähnt und schlüpft wieder ins Bett, indem sie brummt:
Zwing dem hättest ins nicht extra aus den Schlaf fressen brauchen. Lass halt heiraten, die zwei, wo sie einander gern haben. Ich heirat auch einmal, grad den, wo ich mag.
Und damit dreht sie sich gegen die Wand, gähnt noch einmal und schläft wieder weiter. Die Barbara sucht noch die Mutter zu beruhigen.
Jetzt geh nur ins Bett, Mutter, meint sie. Nur sind's nicht verheiratet.
Wer weiß, ob er's überhaupt ernst meint damit. Und wen? Nachher ist auch nicht weit gefeit. Sie ist ein riegelsames Leid. Das, wo gut einer passt zu uns. Und wir haben's gern. Lieber wäre jede andere.
Der Schirmoserin steht der Verstand fast still. Also, alle sind sie zusammengeschworen. Alle halten sie zu dieser Stadtbrut. Aber sie weiß schon, was sie tut. Sie wird ihnen schon zeigen, wie sie über die Sache denkt. Und sie geht hinüber in die Schlafkammer ihrer Mutter. Da sitzen denn die beiden Frauen die halbe Nacht beisammen und beraten gleich Feldherren vor einer Schlacht. Und am anderen Morgen erscheint ein Maurer, richtet ein kleines Austragshäuschen, das seit Jahren neben dem Schirmoserhof steht, wieder zusammen und weißelt es sauber herunter. Denn die Schirmoserin und ihre Mutter wollen keine Gemeinschaft mehr mit den Ihren. Sie verlassen das Haus. Der Friede ist also aus dem Schirmoserhof gewichen. Oder vielmehr der Unfriede. Die Bäuerin und die Alte sind mit Sack und Pack aus dem Hof und ins Austraghäusel gezogen. Denn die Schirmoserin hat den Schwur getan, lieber ließe sie sich scheiden, als dass sie mit dem Weibsbild auch nur eine Stunde die Herrschaft teilen würde. Nun ist es zwar noch lange nicht so weit zwischen Franz und Rosalie. Wenn auch der Tag, an dem die Rechtsratstochter als Schirmoserin hantierte, bestimmend für die Wünsche und Pläne beider wurde, so hat doch Franz bis heute noch nicht das erlösende Wort gesprochen. Und Rosalie kann trotz aller Liebesbeweise nicht recht froh werden. Je mehr sie über die Dinge nachdenkt, desto stärker drängt sich ihr die Erkenntnis auf, dass Franz sie doch eigentlich niemals heiraten könne. Denn wenn auch der Bauer und seine Töchter ihr wohlgeneigt sind, so empfindet sie doch im Innern eine gewisse Wesensfremdheit zwischen sich und ihnen. Der offene Hass aber, mit dem die Schirmoserin und ihre Mutter sie nun Tag für Tag verfolgen, und der Umstand, dass sie die Ursache des Zerwürfnisses der Familie ist, machen sie ganz traurig und bekümmert. Wenn auch der Bauer augenblicklich über sein Weib noch lacht und das Ganze als eine verrückte Laune betrachtet, so kann doch jede Stunde auch bei ihm die Erkenntnis kommen, dass ein Stadtmädel keine Frau für den Sohn eines Schirmoserbauern ist. Und ist erst der Alte soweit, so würden wohl die Töchter nur zu bald aus derselben Trompete blasen wie er und die Bäuerin. Und sie bedenkt, dass sie unter solchen Umständen, trotz ihrer Zuneigung für den lieben Burschen, wohl nie ganz glücklich werden könne. Ob dann ein richtiges Heimatsgefühl in ihr aufkommen würde? Ganz gewiss nicht. Und so beschließt sie in ihrem Innern, den Ratschlägen der Tante Adele nicht zu folgen, sondern auf ihre Mutter zu hören und dem Antrag ein entschiedenes Nein entgegenzusetzen, wenn's auch weh tut. Daher lässt sie der Schirmuserin etwa eine Woche nach dem Zerwürfnis durch eine Magd sagen, die Bäuerin möge nur wieder zu den ihren kommen, sie und ihre Mutter verließen in 4 Tagen das Haus. Sie kocht auch nicht mehr, sondern überlässt den Haushalt den Töchtern, die freilich wenig Freude darüber empfinden und lieber draußen bei der Dreschmaschine werken, lachen und scherzen möchten. Tante Adele ist über diesen plötzlichen Entschluss ihrer Nichte ganz trostlos. Für sie gab es keinen anderen Gedanken mehr, als dass die beiden Menschenkinder bald ein glückliches Paar würden und dass sie mit ihnen dann eine Heimat hätte, in der sie sich wohlfühlt. Anders die Rätin. Die beeilt sich sogleich, unter Tränen der Erlösung und Freude ihre Sachen zu packen und sich auf die Abreise zu rüsten. Denn sie litt jeden Tag noch mehr unter der Befürchtung, ihr Kind an diese Leute verlieren zu müssen. Ja, sie hatte sich im Laufe der Zeit in einen richtigen Groll gegen Rosalie und die Schwägerin hineingewühlt, hatte sich ganz abgeschlossen von ihnen und blieb nur noch, weil die Befürchtung, ihre Tochter möchte in ihrer Abwesenheit sofort dem Burschen ihr Ja-Wort geben, sie nicht abreisen ließ. Obgleich Tante Adele bei jedem Wortgefecht, bei jeder Gelegenheit sagte, »Du kannst ja gehen, wenn du nicht gern hier bist, Schwägerin. Ich und Rosel werden aber bleiben. Wir fühlen uns recht wohl hier.« Und nun muss sie selbst abreisen, diese schreckliche Adele. Die Rätin vergisst vor Freude einen Augenblick, wie unlieb ihr die Schwägerin gerade in den letzten Wochen wurde, als sie so offen für Rosalie warb, beim Bauern, bei den Töchtern, bei Franz. Und nun kommt doch alles anders, so wie sie selbst es wünscht. Nun wird doch der Assessor ihr Schwiegersohn werden. Sie denkt gar nicht mehr an die Beschwerden des Packens und schafft und werkt den ganzen Tag, so dass sich endlich am Abend Koffer und Körbe in ihrer Stube türmen. Und da sie sich am Ende todmüde aufs Bett legt, vergisst sie ganz wie sonst zu husten und zu klagen über das ungesunde Klima dieser Gegend, sondern sie schläft mit einem zufriedenen Lächeln ein und träumt von einer goldenen Zukunft im Hause ihres vornehmen Schwiegersohnes. Tante Adele hat ihren Morgenspaziergang gemacht und ist dabei auch an das Land gekommen, auf dem der Schirmoser Frühkartoffeln ausackert. In den tiefen Furchen, die der Pflug schneidet, raufen sich Stare und Raben um die Engerlinge und Würmer. Langsam lenkt der Schirmoser den Ochsen und sein Wüst und Hott hallt weithin über die Flur. Fräulein Adele steht betrachtend am oberen Rande des Ackers und wartet, bis der Bauer in ihre Nähe kommt. Dann beginnt die folgende Unterhaltung.
»Jetzt wirst du es bald haben, Schirmoser.« »Ja, jetzt wär's bald haben«, erwidert der Bauer. »2 Biefe hast du noch, gell?« »Ja, 2 han's noch.«
»Hast du noch allerweil hübsch viel Arbeit in deine alten Tag, gell?«
»Na ja, freilich wohl.«
»Wärst froh sein, weil du einmal ausrosten kannst.«
»Na ja, schon. Aber da ist noch weit hin, wenn ich.
Mei, wenn einmal der Franz heirat.
Wenn er einmal.
Das nicht sein kann, Schirmoser, mittendrin einmal.
Der Bauer lacht schier mitleidig.
Da sieht man's wieder, sagt er. Ach so reden halt Stadtleut. Weil die keinen Begriff nicht haben, wird das mal bei uns heraus heirat.
Fräulein Adele ist verwundert.
Wir werden nachher bei Enke heraus geheirat. Da wird's halt auch so gehen, dass ein Bub mir nicht gefällt und dass er sagt, ich möchte.
Na, ganz gewiss nicht, erwidert ihr der Schirmoser. An so ein Lackel gefällt gar oft eine, die mir gar nie gefallen könnte als Schwieger.
Aha, sagt Adele, das verstehe ich schon. Wenn er aber jetzt eine bracht, die dir selber recht gut gefallen hat, sagen wir einmal, eine wie zum Beispiel unser Rosal.
Den Schirmoser reißt es schier herum. Aber ein Bauer lässt sich nicht gern in die Karten schauen. Besonders nicht, wenn es so heikle Dinge betrifft, wie das, was die Stadtmadame da eben fragt.
Mei, das kann man nicht so für gewiss sagen, meint er. Ob er gerade eine solche nicht bringt oder eine andere.
Ey, Teufelpolischer, gehst nicht um mich da, auf deinen Platz, wo du hingehörst.
Das hat noch Zeit, meine ich. Jetzt soll er zuerst einmal arbeiten, der Bub.
Hier, Alter, wüst einer, sag ich, wüst.
Und während er eine neue Furche umackert, sagt er halblaut für sich hin,
wärst das der Wartenkinder?
Das muss er mir schon selber sagen, der Tropf. Sind die Smarone vom Strassler oder vom Reisertaler auch nicht unrecht? Wenn ich mich jetzt gleich dran gewohnt hab, an das Lurdermadl.
Tante Adele aber ist nicht unzufrieden mit sich selber. Wenigstens hat sie so viel erfahren, dass keine andere als Schirmoserin vorbestimmt ist. Und dass ihm Rosalie nicht gerade zuwider ist, dem Bauern. Dieses zu wissen, ist ihr genug.